die klare Empfehlung ist, gibt Kindern ruhig Schmerzmittel, weil sie tun das, was sie tun sollen, nämlich Schmerzen zu lindern. Und kein Kind sollte hier irgendwie unnötige Schmerzen haben, wenn man was dagegen tun könnte.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Das Schmerzmittel-Dilemma. Schmaler Grat zwischen Nutzen und Sucht. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Podcast-Episode. Leute, herzlich willkommen. Hier ist die Sprechstunde. Hier ist die Folge, in der wir eure Fragen zum Thema Schmerzmittel beantworten wollen. Und es sind viele Fragen reingekommen über die Osterfeiertage. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Mein Lieber, erstmal an dich. Herzlich willkommen. Hattest du schöne Ostertage?
Hallo Felix. Ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein. Und ja, es waren sehr schöne und erholsame Ostertage.
Super. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Unsere Community hat auch Kraft getankt, sich ein bisschen entspannt. Wir hoffen, dass ihr jetzt in dieser kurzen Woche gut durchstartet. Und wir wollen euch natürlich wieder mit Wissen versorgen aus erster Hand von unserem Health Nerds Wissenschaftsteam. Die Kollegen haben sich alle Fragen angeschaut und die ja spannendsten oder die, wo wir glauben, dass sie die meisten wirklich auch interessieren, haben wir euch jetzt mal hier zusammengestellt in der Sprechstunde und in den nächsten 20 Minuten bekommt ihr jetzt die Antworten. Los geht's mit einer Frage, die uns erreicht hat über Instagram Direct Message. Theresa hat geschrieben: Hey, ich bin ein großer Fan eures Podcasts und habe nun nach eurer Folge zu Schmerzmitteln eine Frage. Macht es einen Unterschied, ob ich mit einem Schmerzmittel den Schmerz bei einer Wunde behandle oder ob ich meine Periodenschmerzen damit behandle? Euer Podcast ist super, bitte immer weitermachen. Liebe Grüße, Theresa. Mhm. So, Matthias, da bin ich gespannt, was du sagst. Gibt es da Unterschiede im Auslöser, was die Schmerzen verursacht?
Naja, also wenn ich die Frage, und das ist ein guter Punkt, wenn ich die Frage richtig verstehe, ist, ob dieses Schmerzmittel bei einer Wunde, bei einer Verletzung irgendwie das Gleiche tut wie beim Periodenschmerz. Und auch der muss man im Verständnis, und Wunde könnte jetzt ja vieles sein. Wir hatten ja so diese Beispiele, ich habe mich irgendwo geschnitten, es tut irgendetwas weh, ich habe mich gestoßen. All das sind letztendlich Wunden, die müssen nicht offen sein. Aber Wunde heißt im Endeffekt, irgendetwas ist mechanisch oder durch einen bestimmten Botenstoff oder einen Stoff wie auch ein Protein von Insekten beispielsweise, all das löst im Endeffekt die Reaktion des Immunsystems aus, nämlich Entzündung. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, geht es darum, wo greifen dann bestimmte Schmerzmittel ein? Und wir haben über nicht steroidale Antirheumatika gesprochen, die eigentlich eine antiphlogistische, also eine anti-entzündliche Wirkung haben und Schmerz als eines der Kardinalsymptome der Entzündung herauszunehmen, aber eben nicht um Schmerz wegzunehmen, sondern Entzündung zu regulieren beziehungsweise zu hemmen. So, das nochmal als Mechanismus. Und ich habe auch gesagt, dass ein Schmerzmittel den spezifischen Wirkort gar nicht findet, sondern wenn es oral aufgenommen wird, im Darm aufgenommen wird, in der Blutbahn zirkuliert, vielleicht vorher nochmal in der Leber vorbeischaut und erst der Wirkstoff nochmal aktiviert wird und dann im ganzen Körper unterwegs ist, dann merken wir die Veränderung natürlich erst dadurch, weil auch an der Wunde das Medikament letztendlich mit ankommen kann. So viel vorweg. Und jetzt gucken wir auf das Thema der Periodenschmerzen, also der Beginn des neuen Zyklus, der einsetzt. Die Menstruation selbst bedeutet eine, und ich hoffe, ich werde es richtig beschreiben, einen auf jeden Fall vor allen Dingen immunologischen Prozess, der ein aufgebautes Gewebe jetzt wieder zum Abbau bringt, der in der Gebärmutter sich gebildet hat und nun wieder ausgetrieben wird oder ausgeschieden wird. Und die Schmerzsituationen sind unterschiedliche, aber auch Prostaglandine spielen eine Rolle. Und ich hatte über Prostaglandine gesprochen. Für die, die es noch nicht gehört haben, in der Hauptepisode nochmal ausführlicher. Prostaglandine, die auch eben in der Schmerzvermittlung sind, Schmerzmediatoren, Entzündungsmediatoren. Und deswegen setzt man ähnliche Medikamentengruppen mit ein. Kurz gesagt, und deswegen korrigier du mich, wenn du die Frage vielleicht etwas anders verstanden hast. Aber das Schmerzmittel weiß nicht letztendlich, wo die Beschwerden letztendlich stattfinden. Die Mechanismen sind gegebenenfalls ähnlich. Hier würde ich eher unterscheiden, viele setzen nicht steroidale Antirheumatika rund um die Menstruation mit ein, um die Schmerzen zu lindern. Und jetzt wäre es der eigene Selbsttest, lindern sich die Symptome, müsste es etwas Entzündliches sein, lindern sich die Symptome nicht, wird es eher etwas Verkrampfendes sein, was auch häufiger auftritt. Das hat dann eher was mit der glatten Muskulatur zu tun. Das heißt, hier würde man kein Schmerzmittel, sondern irgendwas Relaxierendes, Entspannendes mit einsetzen. Medikamente wie, kennen den Wirkstoff nicht, Buscopan nimmt man dafür häufiger, die an der glatten Muskulatur, also der nicht willkürlich steuerbaren Muskulatur ansetzen und für Entspannung sorgen und dadurch Schmerzen mitnehmen.
Die nächste Frage hier in der Health Nerds Sprechstunde kommt von Freddy. Der hat uns über Facebook geschrieben. Ihr habt erklärt, dass Schmerzmittel den Heilungsprozess zum Beispiel einer Wunde stoppen bzw. verlangsamen können. Meine Frage, gibt es Wirkstoffe oder vielleicht sogar Supplemente, die helfen können, Verletzungen schneller zu heilen?
Das ist ein sehr guter Punkt, weil auch hier nochmal, wir bleiben bei der gleichen Wirkstoffgruppe wie eben. Nicht-steroidale Antirheumatika setzen eben genau in der Entzündungskaskade ein, hemmen Enzyme, die dafür notwendig sind, dass neue Entzündungsmediatoren gebildet werden. Und die Aussage war, wenn Entzündung nicht richtig abläuft, und das heißt, es muss entzünden, es muss ein Schlachtfeld entstehen, das Immunsystem muss aktiv werden und dann setzt Wundheilung ein. Und wenn ich den Prozess hemme, dann ja, durchaus läuft vielleicht die Entzündung gar nicht richtig ab. Und die Wundheilung ist am Ende auch mit eingeschränkt. Und ich habe auch erwähnt, dass gerade nach größeren Operationen beispielsweise präventiv diese nicht-steroidalen Antirheumatika einmal zur Schmerzreduktion, aber vor allen Dingen auch zur Vermeidung von überschießenden Entzündungsreaktionen mit eingesetzt werden. Wenn ich mir aber überlege, ich möchte meine Wundheilung mit unterstützen, gibt es durchaus einiges, was man darüber hinaus einsetzen kann. Der erste und wichtigste Punkt ist, die Entzündung dann auch ablaufen zu lassen. Das gilt bei jeder Form der Verletzung. Das gilt auch zum Beispiel nach körperlicher Aktivität und entstehendem Muskelkater. Das ist auch nichts anderes. Muskelstrukturen, die kaputt gegangen sind, fangen an zu regenerieren. Ich bin in der Entzündungsphase drin und wichtig ist jetzt hier wirklich Ruhe mit einzubauen. Und Ruhe heißt nicht übermäßige kognitive Belastung. Das, also nach einem Muskelkater funktioniert das, aber bei bestimmten Verletzungen dann vielleicht auch nicht. Hier soll das Immunsystem arbeiten. Die Energie geht Richtung Schlachtfeld, dort, wo das Immunsystem eben gerade aktiv ist. Und diese Ruhezeit eben auch mit einzuhalten, je nach Gewebe. Wir sprechen hier von 3 bis 7 Tagen. Und nochmal, alles ist am Ende irgendwo eine Form der Entzündung. Auch das Virus, ein Bakterium, das in die Nasenschleimhäute kommt und eine Erkältungssymptomatik macht, das ist auch Entzündung. Da kann auch irgendetwas, eine Form von Schmerzen mit verursachen. Auf jeden Fall eine Funktionseinschränkung, weil die Nase läuft die ganze Zeit oder ist verstopft. Der Schleim verändert sich. So, und wenn ich jetzt aber eine Wunde oder Richtung Wundheilung denke, gibt es durchaus einige Substanzen, die man gut mit einsetzen kann. Allen voran Vitamin C beispielsweise. Vitamin C brauche ich nämlich in der Phase, wenn ich neues Bindegewebe, und das spielt immer eine wichtige Rolle, mit aufbauen muss. Und Vitamin C in auch einer höheren Dosis, 1 bis 1,5 Gramm pro Tag zu verwenden. Ich würde eher ein liposomales Vitamin C hier empfehlen, konsequent nach der Verletzung, nach der Entzündungsphase mit einzusetzen und bewusst nach der Entzündung, also nach diesen 3 bis 7 Tagen, dann mit Vitamin C zu beginnen. Das kann man sehr gut ergänzen mit einer ausreichenden Menge Zink. Da reden wir von ungefähr 30 Milligramm, die man im besten Falle so vor dem Schlafengehen mit einsetzt, weil Zink wichtig ist, nicht nur für das Immunsystem, sondern ein wichtiger Kofaktor für verschiedene Enzyme. Und diese enzymatischen Prozesse, die in der Wundheilung benötigt werden, baut man damit ein. Außerdem kann man über Magnesium nachdenken. 300 Milligramm kann man gut verwenden, auch hier eher vor dem Schlafengehen. Und auch ähnlich wie bei Zink auch, ist Vitamin C ein wichtiger Kofaktor, insbesondere was Regeneration und Kollagenaufbau mit angeht. Und je nachdem, ob es jetzt eine Operation war oder einfach nur eine Verletzung, Einsetzen von Omega-3-Fettsäuren, das macht durchaus auch Sinn. Ich empfehle eigentlich immer, dass man sich auch mal seinen Omega-3-Index bestimmen lässt, um danach die Dosierung anzupassen. Aber 1 bis 3 Gramm sollte man gut mit einsetzen. Warum? Weil die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die letztendlich aus der Alpha-Linolensäure gebildet werden, wir können das nicht so gut, deswegen führt man sie am besten direkt zu, EPA und DHA. Und die brauche ich in der Lösung der Entzündung. Ich habe über die Omega-6-Fettsäure, der Arachidonsäure habe ich angesprochen und EPA und DHA sind die Resolvine, die Lösungsstoffe und die brauche ich. Und die sollte man dementsprechend auch mit einsetzen. Und dann gibt es ein paar andere wichtige Vitamine, wie Vitamin A und Vitamin E als Antioxidantien und vor allen Dingen das Vitamin E. Aber im Kontext der Zellmigration, also dass sich die Zellen unter anderem auch neu bilden und das ganze Zusammenspiel gut funktioniert, verwendet man gerne Vitamin A. Und Aminosäuren gehören definitiv auch mit dazu, sind auch unterstützend, allen voran L-Arginin, wenn man es als einzelne Aminosäure betrachtet. Ansonsten im besten Falle alle proteinogenen Aminosäuren, die ich benötige für Kollagen, neues Gewebe aufzubauen. Und eine Sache sage ich natürlich noch zum Schluss, wer hätte es gedacht, Lactoferrin wäre natürlich auch ein passender Faktor, nämlich hier das Immunsystem und die Entzündung nicht zu hemmen, sondern mehr zu, sagen wir mal, managen. Das heißt, Lactoferrin morgens und abends nüchtern mit zu verwenden, um Entzündung eher zu regulieren. Ich glaube, dann hat man ein ganz gutes Begleitpaket, was definitiv hilfreich ist, gut durch die Entzündung zu kommen und später auch gut durch die Wundheilung zu kommen und das bestmöglich mit zu verkürzen. Dazu zählt dann natürlich noch viel Bewegung, Entspannungstechniken, Regenerationszeiten einhalten, gute Ernährung, Schlaf und so weiter. Das gehört auf jeden Fall mit dazu, aber auf stofflicher Ebene würde ich so diese Punkte auf jeden Fall mit einbauen.
Super. Und ich meine, wir wollen keine große Werbung machen, aber natürlich wollen wir Lösungen anbieten. Du hast gerade genannt Aminosäuren, Lactoferrin, verschiedene Vitamine, Magnesium. Das heißt, die Palette, die ihr bei Artgerecht an sehr, sehr reinen, sehr, sehr hochwertigen und sehr auf den Menschen abgestimmte Formulierungen eurer Supplemente, sollte man sich angucken. Amin ist etwas, was also ich zum Beispiel jeden Tag nehme. Aminosäuren für unseren Körper als essentielle Bausteine. Und du hast es auch schon mehrmals gesagt, auch Vitaminpräparate ist etwas, was man eigentlich permanent und immer zu sich nehmen sollte.
Bei Vitaminen, bestimmten Mineralstoffen, Omega-3-Fettsäuren, teilweise natürlich auch Omega-6-Fettsäuren und bestimmten Aminosäuren, da haben wir ja diese essentielle Funktion und es rein über die Ernährung abzudecken, wird schwierig werden. Und hier rede ich jetzt ja auch nochmal von anderen Dosierungen, die man quasi in solchen Phasen, also so einen funktionellen Einsatz mit dabei hat. Aber ja, du hast absolut recht, das Produktportfolio bei Artgerecht ist aktuell und wir versuchen hier ja auch weitere Entwicklungen mit reinzunehmen, weitere Stoffe mit aufzugreifen. Aber im Grundgedanken schon, die Basis eines Nährstoffprofils letztendlich oder von wichtigen Inhaltsstoffen, die gerade für diese wesentlichen Prozesse, und Entzündung ist der wesentliche Prozess und vor allen Dingen auch chronische Entzündung, deshalb finden sich so viele Dinge, die ich gerade erwähnt habe, genau in diesem Bereich wieder und deswegen setzt man das an der Stelle mit ein. Und dieses Basisprofil haben wir mal ursprünglich so begonnen und versuchen das jetzt an den passenden Stellen noch weiter zu erweitern.
Also Leute, schaut es euch gerne mal an. Wie gesagt, wir wollen hier keine große Werbung machen, aber es sind einfach wahnsinnig gute Produkte und sie helfen vielen, vielen Menschen aktuell. Vielleicht sind sie für euch auch eine Lösung. Artgerecht.com. Einfach mal reinklicken. Die nächste Frage, Matthias, kommt von Johanna. Die hat uns per E-Mail geschrieben. Liebe Health Nerds, wie ist eigentlich eure Meinung zu Schmerzmitteln und Kindern? Ich habe eine 4-jährige Tochter und es gab schon einige Situationen, wo sie zum Beispiel Zahnschmerzen hatte und ich dann hin und her gerissen war, ob ich ihr ein Schmerzmittel geben kann oder nicht. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, besser nicht. Aber was sagt die Wissenschaft? Danke für eure Einschätzung, eure Johanna aus Baden-Baden. So, Matthias, das ist eine Frage, die wir alle Väter und Mütter früher oder später uns stellen. Deine Tochter hatte an Weihnachten, erinnere ich mich, starkes Fieber. Bei uns, beim Karl, war es so, der hat jetzt über Ostern, war der krank und musste auch Antibiotika nehmen. Klar, bei den kleinen Knirpsen, wenn die so 2, 3, 4, 5 Jahre alt sind, da fragt man sich, was kann ich denen, was sollte ich denen an Medikamenten überhaupt geben? Und bei Schmerzmitteln ist es natürlich nochmal eine besondere Frage. Was können wir Johanna antworten? Wie handhabst du es selbst bei deiner Tochter, wenn sie Schmerzen hat?
Und deswegen ist es die, wir sind ja explizit nach unserer Meinung dazu gefragt, weil die klare Empfehlung ist, gibt Kindern ruhig Schmerzmittel, weil sie tun das, was sie tun sollen, nämlich Schmerzen zu lindern. Und bei Menschen, die noch nicht in der Lage sind, sich in der Komplexität gut auszudrücken, also gut sagen zu können, hier tut es mir weh, da ist teilweise auch die Nervenfasern, die noch nicht das, ne, deswegen sind auch Bauchschmerzen nicht klarer lokalisierbar. Es ist ganz häufig einfach erstmal der Bauch. Das hängt wirklich damit zusammen, dass die Nerven, die Impulse, die hinten am Rückenmark ankommen, noch nicht so ausgebildet sind. Und ich finde es in dieser Leidensperspektive zu sagen, niemand sollte unnötig Schmerzen haben, also verwendet ruhig etwas, durchaus sinnvoll. Und wie gesagt, ich sprach schon von dem Thema des sehr individuellen Schmerzempfindens. Könnt ihr das für eure Kinder sagen, wie stark die Schmerzen sind, ja oder nein? So, das heißt, es ist einmal ist es ein Schmerzthema und Gott sei Dank mit zunehmendem Alter und mit mehr und mehr Kommunikation wird auch klarer formuliert, okay, es ist das Ohr, es ist dies, es ist jenes. Natürlich sollte man das auch mit Bedacht, glaube ich, mit einsetzen. Ähnlich wie bei uns Erwachsenen auch, den Einsatz einfach nur zu wählen, um mal präventiv irgendetwas zu machen oder bei dem ersten Anzeichen irgendetwas zu tun, das würde ich definitiv versuchen zu vermeiden. Und ich glaube, das ist auch nicht die ärztliche Empfehlung. Wenn es um Schmerzen geht, sprechen wir typischerweise von Ibuprofen. Und ein anderes Thema, du hast gerade dieses Thema mit Fieber angesprochen. Antiphlogistisch hat Ibuprofen auch einen gewissen Effekt. Das heißt, er hemmt ja die Enzyme, die die Entzündungsmediatoren bilden und dementsprechend weniger Entzündung. Und dieser Botenstoff, der dort gehemmt wird, diese Prostaglandine, Prostaglandin E2, die im Hypothalamus quasi die soll Körpertemperatur hochsetzen, das nennt sich dann Fieber. Das wird weniger produziert, dementsprechend sinkt das Fieber. Was besser funktioniert zum Fiebersenken, ist eher Paracetamol. Das setzt man typischerweise ein. Und es ist immer die Frage, wie bekomme ich das, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, wie bekomme ich das eigentlich in den kindlichen Körper rein? Rektal oder oral, das wären so diese beiden typischen Wege. Manchmal schwierig in der Umsetzung, ob man das dann einnehmen möchte und schlucken möchte. Und es ist auch immer die Frage, inwieweit man ein Medikament zu sehr, also wir haben mit solchen Themen dann auch schon gearbeitet, es zu sehr als Wundermittel beschreibt, sodass ein Kind dann auch sagt, ich hätte gerne nochmal von dem Zaubersaft gerne etwas, obwohl dann nichts stattfindet. Also ich hoffe, es ist verständlich, was ich damit meine, den bedachten Einsatz, den positiven Effekt mit zu nutzen. Und wenn ich Fieber senken möchte, was ich ehrlicherweise auch ab bestimmten Größenordnungen tue, und ich weiß nicht, wie die allgemeine Empfehlung in dem Bereich ist, aber ich lasse gerne mein Kind auch fiebern. Bei Kindern sieht das immer deutlich dramatischer aus. Das hängt damit zusammen, dass das erworbene Immunsystem noch nicht viel gelernt hat. Also ein neuer Erreger kommt rein und das Immunsystem macht erstmal volle Power auf Entzündung und extrem hohes Fieber. Und es ist wichtig, dass jetzt auch hier dieser Entzündungsprozess abläuft. Den darf man irgendwann auch etwas abpuffern, weil Überhitzung und keine Thermoregulation mehr, weil das findet ja quasi statt, sorgt dann bei zu hohen Temperaturen irgendwann vielleicht auch für Schädigungen bis hin zu erstmal auch Krämpfe oder Ähnlichem, die mit entstehen können. Das ist immer die Angst. Aber subfiberile oder leichte Fiebertemperaturen, also 38 Grad, und 39 Grad. Wir sind hier bei uns relativ entspannt, was das angeht. Wir gucken, wir messen, wir schauen, wir schauen, wie die Tagesform auch mit dabei ist. Es geht nicht um Leiden. Wir fragen nach Schmerzen, ja und nein. Oder es wird eben auch benannt und dementsprechend wird es mit eingesetzt. Ich würde es nicht grundsätzlich komplett wegschieben. Ich würde es aber auch nicht zu früh einsetzen. Das ist meine Meinung und meine Empfehlung eigentlich auch, und ich glaube auch von den meisten Ärzten bezogen auf diesen Schmerz, kein Kind sollte hier irgendwie unnötige Schmerzen haben, wenn man was dagegen tun könnte, sehe ich richtig und auch wichtig, aber trotzdem auch mit Bedacht das einzusetzen.
Also ganz klare Meinung von Matthias, der, wer es noch nicht weiß, natürlich also auch Papa ist und eine bezaubernde kleine Tochter hat, die natürlich genau dieselben Kinderkrankheiten und Probleme hat, die alle Eltern und Mütter und Väter kennen, von mal hingefallen, Knie aufgeschlagen, über Zahnschmerzen, über was auch immer. Ja?
Ja.
Christian hat uns eine Frage geschickt und die ist reingekommen über artgerecht.com, genau über die Website. Per E-Mail hat er uns geschrieben: Hallo, liebes Health Nerds Team, wie sieht denn eigentlich die Schmerzmittelforschung aus? Wird es künftig andere oder bessere Schmerzmittel geben?
Also ich kenne nicht die gesamte Forschungsbreite, es wäre vermessen, irgendwie etwas in diese Richtung zu behaupten, aber mal so einen groben Einblick zu geben. Erstmal vorneweg Schmerzen und vor allen Dingen dann ja auch chronische Schmerzen. Darüber haben wir in einer anderen Folge ja auch schon mal ausführlicher gesprochen. Also auch wirklich, dass nicht nur in Anführungsstrichen peripher, also an irgendeiner Stelle im Körper irgendein Schmerz ausgelöst wird, der im Gehirn nach oben hin verarbeitet wird, sondern dieser Verarbeitungsprozess und auch wirklich hier im Nervensystem strukturelle Veränderungen stattfinden, so dass Schmerz anders intensiver wahrgenommen wird. Wir haben die emotionale Komponente mit dabei. Schmerzen betreffen so viele Millionen Menschen weltweit und dementsprechend ist es ein Forschungszweig in der Schmerztherapie, der extrem groß ist. Multimodale Ansätze haben wir schon drüber gesprochen. Das heißt, es reicht dann aber nicht nur das Schmerzmedikament aus. Nichtsdestotrotz wird natürlich in der Schmerzmedikation sehr breit geforscht und beforscht. Allen voran sucht man natürlich immer reduktionistisch, also auf den kleinsten Prozess zurückzuführen. Was ist der Auslöser dafür? Und an welches Präparat, welches Pharmakon, welcher Wirkstoff könnte jetzt hier ansetzen, um diesen Prozess quasi zu hemmen, um zu modulieren, zu regulieren, was dann auch immer der Ansatz ist. Und von daher wird natürlich viel an neuen Wirkmechanismen letztendlich beforscht. Also welche Arten des Schmerzens gibt es, worauf könnte das abgezielt werden. Das geht kontinuierlich weiter und es werden natürlich neue Wirkstoffe auch getestet, die vielleicht dann auch besser funktionieren können. Wir haben beim letzten Mal viel, oder das, der Titel gibt es ja auch schon mit, wenn wir über andere Schmerzmittelgruppen wie die Opioide sprechen, haben wir dieses Thema des Suchtpotenzials mit dabei. Und wir haben keinen primär peripheren Mechanismus, also nochmal nicht irgendwo, wo jetzt Entzündung gehemmt wird, sondern Schmerz wird anders durch die Medikation wahrgenommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich versuchen, diese Medikamente so zu verändern, dass sie entweder peripherer wirken oder diese Abhängigkeit nicht mehr stattfindet. Das sind sicherlich Ideen, die stattfinden. Wir haben aber natürlich auch in der Therapieplanung Weiterentwicklung. Also ich muss nicht nur vielleicht ein Jahrzehnt auf ein neues Medikament in dem Bereich warten, sondern natürlich sowohl auf Erfahrungs- und auch Beforschung, Therapieansätze, die beforscht werden, wo ich versuche, verschiedene Schmerzmittel oder auch Medikationen so zu kombinieren, dass sie einen besseren Outcome liefern können, ohne Abhängigkeit oder mit deutlicher Schmerzreduktion. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Und natürlich auch Darreichungsformen. Wird es oral genommen, wird es gespritzt, zielt es direkt an einer festlegbaren Struktur, an bestimmten Nerven und so weiter, soll dort das Medikament ansetzen. All das wird weiter beforscht und ein großes Feld ist und bleibt auch hier das Thema der Individualisierung. Das heißt, wenn, ich habe ja gesagt, Schmerz ist etwas ultra individuelles und in der Medizin versucht man eigentlich immer so Dinge zu skalieren und abzufragen. Also ich frage dann, wie stark sind deine Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Man nennt das visuelle oder numerische analoge Schmerzskala. Und du gibst mir dann einen bestimmten Wert. Der kann dann bei 5, 6, 7, 8, 9 liegen und 10 ist der stärkste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Und diese individuelle Komponente kann ich nicht vergleichen mit jemand anderem. Also ich kann nicht, wenn jemand anderes, der optisch oder vermeintlich objektiv eine viel größere Verletzung hätte, zu sagen, ja, der sagt aber nur 5 und du hast doch gefühlt gar nichts, bei dir ist es jetzt eine 9, das kann nicht sein. Also worauf will ich hinaus? Wir haben diese individuelle Thematik und setzen aber immer die gleichen Medikamente ein. Und mit zunehmender Forschung in der individuellen Therapie, wo wir also mehr und mehr Einblick in das Genom und das Epigenom gewinnen und das Proteom, also letztendlich die gesamte Omics-Forschung darauf beziehen, um besser und verständlicher Schmerzmechanismen und individuelle Unterschiede darstellbar machen zu können und dementsprechend auch Medikamente darauf anpassen zu können. Das ist sicherlich ein wichtiger Schritt in der Personalisierung oder Individualisierung von Medikamenten auch in der Zukunft.
Also, auch da wird natürlich fleißig geforscht und auch da gibt es Hoffnung für viele Menschen, die wirklich, und das darf man nicht vergessen, die meisten von uns reden, wenn wir über Schmerzen sprechen, ja eher über temporäre Sachen, die ab und an mal auftreten oder eben nach einer Verletzung. Aber es gibt eben viele Menschen, die chronische Schmerzen haben, die dauerhaft an Schmerzen leiden. Und für die Menschen ist es natürlich wichtig, dass man Mittel findet, Wege findet, diese Schmerzen irgendwie in den Griff zu bekommen, ohne die negative Seite der Schmerzmittel wie Abhängigkeiten und andere körperliche Probleme eben zu verstärken. Matthias, die nächste und schon letzte Frage hier in unserer Health Nerd Sprechstunde ist eine sehr persönliche Frage, die uns erreicht hat von Viola. Sie hat uns über Instagram kontaktiert und schreibt: Liebes Artgerecht-Team, ich habe eine Frage zu eurem Podcast Schmerzmittel. Mein Vater hatte vor 1,5 Jahren einen schweren Motorradunfall und aufgrund dessen ein schweres Schädel-Hirntrauma. Er lag 3 Monate im Koma, hat insgesamt ungefähr 5 bis 6 Monate Fentanylpflaster getragen. Nun hat er, seit er aus dem Koma aufgewacht ist, mentale Probleme, vor allem im, ich nenne es mal, sozialen Denken. Dann schreibt sie in Klammern, also Dinge in den richtigen Kontext zu bringen, aufkommende Wut in banalen Situationen, allgemeines Desinteresse an sich selbst und so weiter. Könnte die lange Gabe von Fentanyl, mal abgesehen vom schweren Schädel-Hirntrauma, ein Grund dafür sein? Und wenn ja, was können wir dagegen machen? Vielen Dank für euren tollen Podcast und liebe Grüße, Viola. So, also erstmal Viola, vielen Dank. Es ist immer, müssen wir sagen, wir kriegen natürlich immer wieder auch sehr persönliche Fragen über persönliche Schicksale, über Leute, die, na, ich will nicht sagen verzweifelt sind, aber die natürlich auf der Suche sind nach Lösungen, nach irgendwelchen alternativen Ideen, um vielleicht eine Besserung herbeizuführen. Matthias, was können wir Viola hier mit auf den Weg geben?
Also ich versuche mich erstmal darin, die eigentliche Frage zu beantworten, in welchen Einfluss des Fentanylpflasters, wenn ich es richtig verstanden habe, ist im Moment nicht mehr in der Anwendung. Also es gab 5 bis 6 Monate Fentanylpflaster. Und zur Erklärung dieses Schädelhirntrauma, ein schweres Schädelhirntrauma, wo wir also wirklich Kompressionen, Quetschungen und Verletzungen des Gehirngewebes haben und Schmerzen und auch chronische Schmerzen und Chronifizierung von Schmerz beginnt dann in den Zeiträumen eben auch dann versucht wird, das zu, diese Schmerzen zu lindern. Deshalb gibt man dann über eine Pflastergabe Fentanyl ab. Es gelangt in den Blutkreislauf und wir haben diese Fentanyl, über Fentanyl haben wir gesprochen, diesen Opioiden-Rezeptormechanismus, so dass Schmerz also wirklich gehemmt wird. Und auf die eine Frage, dass mentale, und ich nenne es erstmal im Groben, mentale Veränderungen auftreten können durch die längere Verwendung von Opioiden oder insbesondere auch von Fentanyl, das kann durchaus der Fall sein. Ne? Also die mentale Gesundheit dadurch auch mit eingeschränkt wird. Jetzt nennt sie ja sehr konkrete Beispiele, aber auch in dem Bereich Dinge in den richtigen Kontext zu bringen. Aufkommende Wut, also eine emotionale, veränderte Reaktion auf etwas. Allgemeines Desinteresse an sich selbst, so hat sie es ja auch beschrieben, aber vielleicht auch an anderen Dingen. Und jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Also die Theorie, dass ein Opioid, die Nebenwirkungen so groß sind, dass das das auch mit begünstigt. Und wenn es weiter mit verwendet wird, ist das auf jeden Fall ein Punkt, den man mit den Ärzten nochmal absprechen sollte und sich vielleicht an der Stelle auch vor Ort individuell nochmal die Rückfrage holt. Ja, es kann sein, aber in seinem individuellen Fall vielleicht nicht, weil wir haben keinen Einblick in MRT-Ergebnisse und können sagen, welche Hirnareale sind mit betroffen. Und wenn plötzlich Emotionen anders verarbeitet werden und das Gehirn, haben wir ja drüber gesprochen, als komplexeste Struktur wahrscheinlich die oder zumindest bekannte Struktur im Universum, wenn wir es so benennen wollen, dann haben wir hier nicht nur eine extrem große Anzahl von Neuronen, die durch das Trauma selbst geschädigt worden sind. Wir haben nach dem Trauma natürlich auch den Versuch des Gehirns zu regenerieren und wir haben unterschiedliche Hirnregionen, die untereinander assoziativ miteinander kommunizieren. Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, alles geht immer von hinten nach vorne und von vorne dann nach unten und dann nach oben, sondern es unterschiedliche Hirnareale werden unterschiedlich aktiviert, gegengesteuert, Regelkreisläufe gesteuert und das ist natürlich durch so ein Trauma geschädigt. Und in diesem Trauma entsteht das, wovon wir peripher eben auch gesprochen haben, nämlich eine Entzündung des zentralen Nervensystems, eine sogenannte Neuroinflammation. Interessanterweise ist das nichts anderes als ein Entzündungsprozess, der irgendwo peripher entsteht. Und was war Entzündung? Was haben wir eben dazu gesagt? Wir haben einen hohen energetischen Aufwand, das Immunsystem ist hochgradig aktiv und das wird auch etwas sein, was Sie, wenn wir jetzt weiter fragen würden, sehr wahrscheinlich erkennen würden. Ihr Vater hat extrem viel Gewicht verloren beispielsweise, weil der Körper die ganze Energie zieht, weil das Immunsystem im Gehirn jetzt arbeitet und versucht zu reparieren. Und in diesem ganzen Prozess gehen Strukturen einfach kaputt und das Schöne ist, neuroplastisch sind die Dinge veränderbar. Das heißt, sie können neu aufgebaut werden. Und von daher darf man auch hier sagen, wenn es nicht medikamentös als Nebenwirkung sich herausstellt. Wie gesagt, ich empfehle hier wirklich nochmal nachzufragen, wenn es auch noch längerfristig getragen wird. Ich glaube, als Nachwirkung tippe ich eher nicht darauf, dass das so ist. Man darf das aber gerne mit Ärzten auch nochmal besprechen und ansprechen. Und diese Symptome des sozialen Denkens auch etwas ist, was sich wieder neu ausbilden und regenerieren muss. Und da würde ich eher versuchen, mit anzusetzen. Also ich würde das, auch wenn das schwierig ist und vielleicht auch als Tochter auch schwierig ist, aber hier versuchen mit anzusetzen, emotionale Verarbeitung, Emotionen, die aufkommen, das Bewerten oder auch vielleicht erkennen und nicht bewerten, also eher so aus dem Achtsamkeitsbereich, diese Dinge würde ich versuchen mit aufzubereiten, weil das Gehirn braucht jetzt wieder Training. Und man darf in Richtung Schädel-Hirntrauma auch gut und gerne nochmal an andere Dinge denken, die hilfreich sein können. So, das heißt, wir haben das Gehirn, das vielleicht immer noch eine bestehende Neuroinflammation hat, also entzündliche Prozesse im Gehirn, um zu regenerieren und so weiter. wir haben vielleicht den Körperverlust, wir haben vielleicht ein Thema der Energiebereitstellung, wir haben vielleicht Schlafstörungen mit dabei, aber lass auch peripher schauen und wir gehen dann sehr schnell wieder auf eine wichtige Organverbindung in Richtung Darmebene. Was macht die Darmflora? Wie sieht die Ernährungssituation aus? Wie sieht der Biorhythmus, der Tag-Nacht-Rhythmus aus? Weil auch hier, er wird gesteuert von zentral, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, Lichteinfall, funktioniert das richtig? Und da versuchen ebenfalls die Ebene mit aufzubauen, wenn es auch so weit entfernt wirkt und man jetzt irgendwie sagt, kann das nicht einfach eine Nebenwirkung des Medikamentes sein? Ich glaube nicht. Es gibt aber Möglichkeiten, dass sich die Symptome wieder besser regulieren und neue Verknüpfungen gefunden werden und dann auch wieder verschwinden. Es braucht aber Zeit, weil so ein schweres Schädelhirntrauma mit Koma und allem, das dazugehört, ist es schon beeindruckend, dass er an dem Punkt so steht, muss man ganz klar sagen.
Viola, wir drücken dir fest die Daumen und hoffen, dass du hier vielleicht ein paar Ideen gefunden hast, die dir helfen können, deinem Vater zu helfen, euch als Familie zu helfen. Melde dich gerne wieder, wenn du Fragen hast, wenn wir auch auf anderen Wegen dir helfen können, wenn du noch mehr Wissen haben möchtest. Matthias und sein Team antworten gerne auch schriftlich und wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen. Das Schmerzmittel-Dilemma, der schmale Grat zwischen Nutzen und Sucht, unser Thema hier im Podcast bei den Health Nerds. Matthias Baum, herzlichen Dank. Es war wieder spannend, dir zu lauschen. Und Leute, danke an euch für eure Fragen, für eure Teilnahme hier am Podcast. Macht gerne weiter so. Schickt uns auch Themen, die euch interessieren, worüber wir hier bei den Health Nerds sprechen sollen. Geht gerne mutig voran. Schickt uns eine Nachricht über Instagram, Facebook oder über artgerecht.com. Und vielleicht ist euer Thema schon bald hier Teil des Podcasts. Nächste Woche Donnerstag gibt's ein neues Thema. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.